Einen wunderschönen Nachmittag auch von meiner Seite. Freut mich, dass doch noch einige da geblieben sind. Ich nehme an, alle extra nur wegen Exchange 2013. Mein Name ist Andreas Zitt. Ich bin nicht von der Microsoft, sondern ich bin von der Firma HP, die gleich gegenüber zu Hause ist. Sie werden auch keine HP-Folien jetzt sehen, sondern wirklich nur Dinge über Exchange 2013. Wobei die Vorgabe zweierlei war. Zum einen soll ich die Präsentation in Deutsch halten. Und auch die Folien sollen in Deutsch sein, das kommt dann gleich zum nächsten. Und das zweite ist, dass ich eigentlich nichts Generelles über Exchange 2013, jetzt ich meine im Hinblick Überblick über alles, was neu ist, erzählen werde, sondern mir wurde aufgetragen, eigentlich vier Themen von Exchange 2013 herauszunehmen und auch die wurden mir vorgegeben. Ein paar sind heute zum Teil schon angesprochen worden, das heißt, ich werde, weil wir eh schon weit hinter der Zeit sind, die dann ziemlich überspringen und bei zwei Themen bleiben, um danach noch Fragen für all die Themen oder Punkte Zeit zu haben, die Sie wahrscheinlich auch noch interessieren werden. Alles, was rund um Exchange 2013 neu wirklich so zur Verfügung steht. Da, ja, genau. Bei der ersten Folie bin ich gleich angestanden, weil die mir gesagt haben, ich muss das in Deutsch machen. Das sehen Sie da, manche Übersetzungen sind wirklich sehr weit hergeholt. Das heißt, bitte nicht schrecken, es kommen trotzdem noch englische Wörter vor. Weil ein Chemiker zum Beispiel hat mir gesagt, Migration heißt Weichmacherwanderung, wenn irgendwelche Polymere sich umwandeln. Das heißt, wir werden das doch ändern und bei den englischen Bezeichnungen teilweise bleiben. Zwei Themen werde ich jetzt davon herausnehmen. Das eDiscovery ist schon gefallen und auch die Exchange Administration oder die Exchange Administration Center, die neue Konsole, wurde zum Teil schon gezeigt. Das heißt, ich werde mich auf die Punkte Data Loss Prevention und Migration von alten Legacy Exchange Versionen zu der neuen Exchange Version beschränken. Und zu dem Thema Data Loss Prevention, weil viele Leute, die ich getroffen habe, immer wieder etwas ganz was anderes drunter sich vorstellen. Jetzt sehe ich das natürlich überhaupt nicht. Wollte ich Ihnen nur zeigen, was jetzt Data Loss Prevention auf sich hat. Das ist nämlich keine Funktionalität, die irgendwie mit Zusatzfunktionen in einer Database Availability Group oder so zu tun haben, sondern da geht es auch nicht um den Datenverlust, wie ich es sehe, sondern eigentlich um eine Möglichkeit zu schaffen, zu verhindern, wenn Daten weitergegeben werden, nämlich nach außen. So. Ah, ich muss auf die andere Seite fahren. Ups. Das ist da vielleicht leichter. Wo ist meine Maus? Die Technik. Keine Maus. Wo ist meine Maus? Da ist sie. So. Was Sie jetzt hoffentlich sehen, wenn ich das da irgendwie richtig eintippe. Ich schicke hier jetzt ein Mail an den Administrator. Betreff. Ich wusste nicht, dass ich so eine witzige Leinwand habe, die ich nicht sehe und so. Bitte? Jetzt wird's total schwierig, weil ich so. Ja, oder ich könnte auch statt dem Desktop splitten, beides da anzeigen lassen. Ist vielleicht einfacher. Moment. Schauen wir mal, ob er das jetzt schafft oder ob es dann ganz aus ist. So, genau, da wollte ich her. Sie sehen was und ich sehe auch was. Hier muss man nämlich da jetzt was kopieren. Mit. Was ich Ihnen in dem Beispiel zeigen will, ist nämlich, wie man verhindert einen Datenverlust nach außen. Und zwar ein Beispiel von diesen neuen Accounting-Nummern, die wir auch dann zu verwenden haben, glaube ich, ab nächsten Jahr mit Kontonummer und Bankleitzahl, dass ich verhindern kann im Unternehmen, dass so etwas hinausgeht. Das kann man jetzt auf unterschiedliche Weise konfigurieren, da möchte ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Eine Funktion, die Sie sehen Sie auch jetzt hier nicht. Normalerweise würde der User, wenn er Outlook 2013 verwendet, sofort nach der Eingabe so einer, in meinem Beispiel von so einer IBAN-Nummer, sofort einen Policy-Tipp bekommen. Halt, das ist eine Banking-Nummer, bin ich mir bewusst, was ich da mache, dass ich eigentlich versuche, die nach außen zu schicken. Der User kann immer noch sagen ja oder nein, je nachdem, wie die Vorgaben aussehen, definiert sind. Und wenn ich das jetzt wegschicke, dann bekommt der User in meinem Fall, weil ich so konfiguriert habe, dass das automatisch blockiert wird, sofort die Rückanmeldung zurück, dass diese Nachricht eben eine unautorisierte Nachricht ist, weil sie eben seine Banknummer beinhaltet und eben nicht erlaubt ist, in meinem Unternehmen das Unternehmen zu verlassen. Zusätzlich kann man auch noch einrichten, dass wenn so etwas passiert, dass das ein Administrator als Informationsmail bekommt oder wer auch immer, frei zu definieren, eine Mailbox muss noch hinterlegt werden. Und das Spannende an dieser Sache ist, Sie können jetzt sagen, also oder vielleicht viele kennen von früher noch oder von den alten Exchange-Versionen, es gibt diese Transport-Rules. Na, ich habe eine Transport-Rule gebaut, die genau diesen String abfragt und wenn dieser String auftaucht, dann lasse ich das nicht zu. Nein, wir könnten das Beispiel jetzt noch einmal wiederholen und ich ändere nur eine Zahl. Und schon würde dieses Mail hinausgehen, weil diese Data Loss Prevention, die da eingebaut ist in Exchange 2013, so intelligent ist und selber überprüft, ob die Checksumme stimmt, die in dieser Nummer drinnen ist. Das heißt, wenn ich eine Nummer schicke, die genauso ausschaut, nur eine Zahl ist anders, dann ist automatisch auch die zweistellige Checksum natürlich falsch für diesen String und damit würde dieser Text automatisch rausgehen, weil das System sagt, das ist keine gültige Banknummer. Man kann das jetzt weiter treiben, man kann auch IP-Adressen zum Beispiel definieren, dass IP-Adressen im Format einer IP-Adresse eben nicht hinausgehen können und so weiter. Also das ist alles unter dem Oberbegriff Data Loss Prevention aus Exchange-Sicht gemeint und wie gesagt, hat nichts damit zu tun, dass Microsoft zusätzliche Funktionen vielleicht in Datenbank, Replikation, DAG, Konfiguration und so weiter eingebaut hat, um dort einen Datenverlust zu minimieren. Und deswegen, wie ich auch schon eingangs erwähnt, bin ich eher der Meinung, dass das nicht Data Loss Prevention heißen sollte, weil das steht ja irgendwie für Datenverlust, sondern eigentlich für die Datenweitergabe, die ich damit verhindern kann. Was ich auch machen könnte, ist zum Beispiel, wenn ich IRM in meinem Unternehmen habe, dass bei Erkennen einer solcher E-Mail automatisch IRM zum Einsatz kommt. IRM ist das Reizmanagementsystem von Microsoft, mit dem ich dann nach gewissen Vorgaben diese Mail, die dann nach außen geht, behaften kann. Genauso würde diese Regel auch ziehen, wenn übrigens diese IBAN-Nummer in einem meiner Dokumente drinnen wäre. Also zum Beispiel im Word oder im Excel oder auch in Dokumenten, die ich nicht verstehe, dann kann ich das Ganze auch wieder so erweitern, dass wenn Attachments verschickt werden, die Exchange nicht erkennt, dann blockiert er die von alleine. Ja, gut. Sie sehen das jetzt, ja. Kurz ein paar Folien jetzt zur Data Loss Prevention. Wie gesagt, das soll Ihnen die Möglichkeit bieten, die Sicherheit in Ihrem Unternehmen zu erhöhen. Nämlich zum einen, dass Sie das identifizieren können, dass Sie auch ein wenig Überwachung haben, weil es gibt auch Reporting dabei und im Endeffekt dadurch sensible Daten, die Sie nicht haben wollen, dass Sie Ihr Unternehmen verlassen, automatisch, also blockiert werden oder mit Forwarding und freigegeben werden müssen und so weiter. All das können Sie mit Data Loss Preventions bewerkstelligen. Hier habe ich nur einen Screenshot, wo Sie sehen, wie das unter Outlook 2013 aussehen würde. Dann würde nämlich hier oben, so wie Sie es vielleicht schon kennen, die von den Mail-Tipps, wenn man angezeigt wird, was weiß ich, der Adressat ist außerhalb meines Unternehmens, dann kommt sein Mail-Tipp raus, oder der Adressat ist gerade auf Urlaub, also out of office. Genauso integrieren sich diese Policy-Tipps, die dann hier angezeigt werden unter Outlook 2013, allerdings nur, also weder unter Outlook Web-App noch mit alten Outlook-Clients. Ja, die verstehen das nicht. Die Regeln dahinter im Exchange-Server ziehen natürlich schon, nur diese Tipps bekommen die Benutzer nicht angezeigt, wie gesagt, ausgenommen, Sie haben Outlook 2013 im Einsatz. Es gibt, weil auch ich habe diese Logik nicht selber programmiert, wie diese Banken ausschauen kann und welche Formate das alles annehmen kann und mit Checksummen, ich weiß gar nicht, wie die errechnet wird in dem Fall. Es gibt bereits Vorlagen, die mit dem Produkt mitkommen. Das heißt, die gebräuchlichsten Regulierungen, was so Passnummer oder Kontonummern, Kreditkarten und so weiter, dafür gibt es Vorlagen, die im Exchange drinnen sind, und sie haben aber natürlich die Möglichkeit, dass sie entweder selber Vorlagen erstellen, wenn sie zum Beispiel irgendein Unternehmen sind, das irgendwas Spezielles produziert und dort Produktnummern hat, die mit einer speziellen Kennung versehen sind, und sie wollen für neue Produkte nicht, dass das vorzeitige Unternehmen verlässt, dann könnten sie auch dafür eine eigene Vorlage erstellen, wo eben genau dieses Muster dann abgefragt wird und eben nicht hinausgelassen wird. Also der österreichische Pass, die Nummer ist noch nicht drin, und der deutsche ist schon drinnen. Falls das also, wenn den interessiert, da herumzubasteln und herumzuspielen, dann kann man auch sagen, wie die österreichische Passnummer aussieht, dass so etwas nicht hinaus darf. Diese Policy-Regeln sind dann auch anpassbar. Sie müssen nur eine Bedingung, so, das ist, funktioniert eigentlich genauso wie eine Transportregel, die es auch bisher schon gab, nur mit ein paar Erweiterungen. Es funktioniert auch so, dass das im Hintergrund nach wie vor auf dem Hub-Transport-Server läuft. Sobald eine Message bei SMTP bei ihm vorbeikommt, geht er alle Regeln durch, und das inkludiert auch die Data Loss Prevention Regeln, weil, wie gesagt, das nichts anderes ist als eine Erweiterung von bestehenden Transportregeln, die wir schon kennen aus Legacy Versionen von Exchange. Das heißt, sie haben die Bedingung, sie schreiben dann, was soll passieren, und sie können natürlich genauso gut Ausnahmen definieren. Das heißt, wenn sie sagen, ah, das ist jetzt jemand von der Bankabteilung, der darf eine Kontonummer hinausschicken, dann definieren sie einfach Ausnahmen, und dann gilt diese Regel für den Benutzer oder den Mitarbeiter der Buchhaltung nicht. Ja, ich habe es eh schon gesagt, primär ist das Ganze, weil für Wörter und so weiter gibt es das ja schon länger, weil in Transportregeln oder Rules, so wie im Outlook in den Rules, kann ich ja schon lange nach Wörtern suchen, die dann genau diesem Text entsprechen müssen. Wie gesagt, die große Erweiterung von den Data Loss Prevention ist eben, dass diese Logik mit den Zahlen ins Spiel gekommen ist, um eben sensible Datentypen auffangen zu können, erkennen zu können und entsprechend danach handeln zu können. Was man auch möchte, ist dieser Lerneffekt vom Outlook 2013, sprich mit diesen Policy-Tipps. Das heißt, es wird nicht unbedingt gleich von Haus aus alles blockiert, sondern man kann eben diese Tipps gestalten, ob das und den User dadurch einen Lerneffekt geben, damit er weiß, halt, ich darf eigentlich laut meinen Regulationen im Unternehmen diese Informationstypen nicht nach außen schicken. Oder wenn ja, dann nur über gewisse Personen und so weiter. Diese Templates, also Vorlagen für diese sensiblen Datentypen, gibt es auch in der Online-Version, also nicht nur on-premise, sondern das funktioniert genauso im Office 365 und sind, wie gesagt, von Haus aus schon dabei. Es gibt sogar schon den ersten Update. Das heißt, wenn man mal Exchange installiert hat, 2013, dann gibt es bereits den ersten Update für diese Vorlagen. Das E-Discovery-Thema überspringe ich jetzt. Ja, die Folien, ich werde dann weiterhupfen, nur ganz kurz. Es ist eine dramatische Änderung jetzt, was Exchange betrifft und die Search Engine. Bisher hat Exchange immer seine eigene Search Engine gehabt. Und die ist mit Exchange 2013 hinausgeflogen. Das heißt, was jetzt eingebaut ist, ist die, der Timo hat den Namen heute kurz erwähnt, die Fast Search Engine von SharePoint, die früher dort auf, also quasi eine eigene Rolle war, die ist jetzt inkludiert worden in Exchange. Das heißt, die ist wesentlich besser geworden. Und zum Thema eDiscovery, es ist so, auch das ist, das hat der Christian, also der Link-Vortragende, schon kurz erwähnt, dass es ja jetzt möglich ist mit Link 2013, dass statt dem Archiv in einer SQL-Datenbank dazu auch Exchange zu verwenden, weil ja sehr viele Kunden, die Link einsetzen, auch Exchange haben. Das heißt, das eDiscovery und somit die Suche, die ich mit Exchange machen kann, inkludiert dann automatisch auch meinen Link-Traffic, also alles, was dort im Chat oder in Meeting-Content und so weiter inkludiert war oder irgendwo abgespeichert worden, ist im Exchange und damit auch in dieser Suche aus Exchange heraus inkludiert. Trotzdem ist es, wenn Sie ein Unternehmen sind, dass auch Sherbin 2013 im Einsatz hat, immer noch sinnvoller, weil eben besser, das E-Discovery über Sherbin zu machen, weil sie dort nicht nur den Exchange und Link-Content mit dabei haben, sondern eben auch ihre ganzen Dokumente, all das, was im Sherbin drinnen liegt. Das heißt, wenn Sie wirklich Sherbin haben, also 2013 haben, dann ist die empfohlene Variante immer noch das Search-Portal vom Sherbin zu nehmen. Ich habe gesagt, ich springe da jetzt drüber, über diese Folien, weil ein Thema war, oder was mir vorgegeben wurde, ist die Migration von bestehenden Exchange-Umgebungen zu Exchange 2013. Und jetzt wird wahrscheinlich gleich der erste Aufschrei kommen. Bei dieser Folie, da gibt es kein Exchange 2003. Weil es die Frage war, ich wiederhole die Frage, warum gibt's da, steht da kein 2003? Die Antwort ist, weil es nicht unterstützt ist. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, von bestehenden Exchange 2003 Installationen direkt auf Exchange 2013 zu gehen. Das heißt, Sie müssen vorher auf 2007 oder auf Exchange 2010 migrieren, von 2003 weg und von dort dann auf Exchange 2013. Nachdem 2003 zwar noch einige Kunden haben, aber an und für sich ja nicht mehr voll im Support ist, hat Microsoft da einfach diesen Schnitt gemacht. Bleiben wir bei den zwei Szenarien, die da stehen. Von Exchange Server 2010 können Sie natürlich migrieren, derzeit allerdings noch nicht, weil es gibt noch kein ESP3 für Exchange 2010. Das ESP3 kommt aber demnächst. Und demnächst ist sicher in diesem Quartal, wann genau, weiß ich auch noch nicht, aber es soll auf alle Fälle dieses Quartal noch herauskommen. Und genauso verhält es sich mit Exchange Server 2007, wenn Sie ESP3 haben. Da ist derzeit der Stand Rollup 9, weil das gibt schon. Es könnte aber passieren, dass gleichzeitig mit dem Release vom Service Pack 3 für Exchange 2010 noch ein Rollup dazukommt und dass der dann erforderlich ist, um eine Migration durchzuführen. Hinten eine Frage bitte. Ja. Die Frage war, welcher Service Pack Level muss auf bestehenden Exchange 2010 Servern, in dem Fall konkret von der Hub-Rolle vorhanden sein. Und auch da ist es so, dass es ESP3 sein muss. Die Vorgabe ist ganz klar, dass Microsoft sagt, ich muss meine komplette Exchange 2010 Umgebung auf Service Pack 3 stellen. Also alle Server, das inkludiert natürlich auch den Hub-Server. Und dann kann ich erst Exchange 2013 eine Koexistenz aufbauen, also sprich migrieren. Einzige Ausnahme dabei, jetzt was ich migrieren kann, ist der Edge-Server. Es gibt derzeit keinen Edge-Server für Exchange 2013. Das heißt, diese Rolle gibt es zurzeit nicht. Das heißt, das kann dann auch in einem reinen Exchange 2013 Umfeld nach wie vor verwendet werden, natürlich als Edge-Server. Also eine ältere Version als Edge gegen Exchange 2013 im Unternehmen, das ist dann möglich. Bei den Clients ist genau das Gleiche, also dieses 2003 ist jetzt nicht nur bei der Exchange Server Version gefallen, sondern auch bei der Outlook Version. Das heißt, Unternehmen, die Outlook 2003 im Einsatz haben, ist es nicht supported und funktioniert nicht gegen Exchange 2013. Vom Konzept her, da würde jetzt wahrscheinlich die Zeit davon laufen, aber es ist so, dass alle Clients Richtung Exchange 2013 nur mal mit RPC über HTTP plaudern. Also es gibt diesen MAPI-Traffic, also Message Application Programming Interface über RPC, das gibt es nicht mehr, sondern es ist ausschließlich HTTPS-Traffic. Auch wenn der Client im Unternehmen ist, also sprich quasi neben dem Server stehen würde. Das lassen wir gleich aus. Vom Betriebssystem her, Windows Server 2008, R2, ESP1 ist natürlich unterstützt, oder aber Sie nehmen den neuen Server, den 2012er Server. Da genügt auch die Standard Edition, falls Sie ein Dark also eine Database Availability Group aufbauen wollen, weil die Failover-Funktionalität, also sprich das Cluster-Service und der Server und der Windows Server 2012 auch in der Standard Edition inkludiert ist, was bisher ja nicht der Fall war. Kommen wir zum Upgrade oder so eigentlich zur Migration oder zum Umstieg bzw. auch zur Koexistenz zwischen Exchange 2010 und Exchange 2013. Das ist relativ einfach und wirklich sehr, sehr easy zu bewerkstelligen. Ganz im Gegensatz, wenn Sie sich vielleicht noch erinnern oder Kunden, die umgestiegen sind, auch von 2007 auf 2010, da hat es dieses Thema gegeben mit diesem Legacy Namespace, also den ich da zusätzlich einführen musste, weil der Exchange 2010 Server, wenn er erkannt hat, dass die Mailbox auf Exchange 2007 liegt, einen Redirect dem Endbenutzer zurückgeschickt hat und der dann im Hintergrund auf zum Beispiel legacy.company.com gegangen ist. Das ist, wenn ich umsteige von Exchange 2010 auf Exchange 2013, nicht mehr notwendig. Ich klicke da jetzt noch ganz schnell durch. Wie gesagt, die wichtigste Voraussetzung ist, dass Sie ein komplettes Exchange 2010 Environment auf SP3 stellen und dann beginnen mit der Installation der zusätzlichen Exchange 2013 Servern in Ihrer Umgebung. Sie nehmen das gleiche Zertifikat, das Sie auch schon auf Ihren CAS-Servern hatten unter Exchange 2010, also mit dem gleichen Namen, wenn Sie so wollen, oder noch besser, wenn Sie davor, was ja empfohlen ist, eine Reverse-Proxy-Lösung haben und dann da brauchen Sie mit den Zertifikaten de facto gar nichts machen, weil dann brauchen Sie im Endeffekt das, was hier mit dem DNS-Umlegen passiert, nur auf dem Reverse-Proxy einstellen, dass Traffic, der an die nach wie vor gleichlautende Adresse oder auf den gleichlautenden Fully Qualified Domain geht, dann im Hintergrund einfach zum Exchange 2013 Server umgeleitet wird. Und im Prinzip war es das dann schon. Und Sie können schon Ihre Mailboxen verschieben. Was das heißt ist, dass sobald Sie Ihren CAS-Server, also diesen Client Access Server, kontaktieren unter diesem Namen und er erkennt, dass die Mailbox immer noch auf einem alten Server liegt, sprich auf einem Exchange 2010 Server liegt, dann kann der CAS-Server von 2013 direkt dort zugreifen und es muss somit kein Redirect erfolgen auf irgendeine andere URL, die der Client zu benutzen hat, um die Daten aus seiner alten Legacy-Umgebung zu erlangen. Wenn Sie dann fertig sind mit dem Verschieben von DAG und so weiter, von Mailboxen in die Datenbanken vom neuen System, dann können Sie mit den Sites beginnen, die nicht internetfähig sind. Bitte, eine Frage ganz hinten. Ja, die Frage war, wenn ich sie wiederholen kann, ein Impress-Upgrade von, sagen wir mal, Sie haben ein Windows 2008 R2 mit Exchange 2010 und darauf Exchange 2013 zu installieren, das geht nicht. Genau, side by side. Ein Impress-Upgrade ist auch vorher schon nicht gegangen mit den älteren Versionen, geht auch mit Exchange 2013 nicht. Das macht nichts, weil an und für sich Die Frage war, wie das ausschaut, wenn der Exchange 2010 Server ein Zertifikat hat und ich nehme das gleiche Zertifikat auf dem Exchange 2013 Server. Das spielt an und für sich keine Rolle, weil in dem Zertifikat der Servername sowieso nicht drinnen ist. Weil sie den Servernamen im Zertifikat normal nie drinnen haben, weil meistens sie sogar ein CAS-Array haben, also sie haben zwei CAS-Server. Und sprechen das nie mit den Servernamen an, die der Server selber hat. Bei 2007, 5 Minuten haben wir noch, ist der Vorgang genau gleich eigentlich, wie es damals notwendig war, von Exchange 2007 auf Exchange 2010 zu migrieren, zu umzusteigen. Sprich, da kommt jetzt auch das zum Tragen, nachdem ich den Rollup habe und nachdem ich installiert habe, dass ich diesen zusätzlichen Fully Qualified Domain einbauen muss in meinen Zertifikaten, damit ein Redirect, den der CAS-Server, der neue CAS-Server durchführt, um Mailboxen über den Legacy-CAS-Server erreichen zu können, dem anfragenden Client zurückschickt. Das heißt, das ist genau derselbe Vorgang, wie es schon früher eben der Fall war, von 2007 auf 2010 umzusteigen. Und auch da ist es wieder so, dass man zuerst die Site, die Active Directory Site, umstellt, die Internet-facing ist, also sprich, die sie nach extern publizieren, damit die Leute, ihre Mitarbeiter auch von extern darauf zugreifen können, und danach die allen anderen Sites, die vielleicht auch Local Exchange Server installiert haben. Das lassen wir aus. Mailbox Move. Auch das ist eigentlich eine Kleinigkeit, über die springen wir jetzt auch drüber. Es kommt noch ein interessanterer Punkt. Zum Mailbox Move ist es so, da haben sich im Prinzip nur die Commandlets geändert. Und man kann ein bisschen mehr machen, so in Batch-Gruppen und so weiter. Das heißt, das ist ein wenig komfortabler geworden, aber im Prinzip ist es genau das Gleiche wie vorher. Sprich, Sie können online eine Mailbox von 2007 oder von 2010 Richtung Exchange 2013 verschieben. Der User bemerkt davon nichts, das heißt, der arbeitet normal weiter. Nur wenn die ganz am Schluss, wenn das, der Move quasi fertig ist, dann bekommt der User eine Information, dass er sein Outlook neu starten muss. Und damit ist die Sache für den User erledigt und die Mailbox ist drüben. Da hat sich am groben Ablauf an und für sich nichts geändert. Kommen wir noch zu einem Thema Public Folder. Das war heute schon und irgendwo war auch die Frage, wie groß kann jetzt ein Public Folder werden, vor allem wenn es in Office 365 liegt. Public Folder Datenbanken sind gestorben. Die gibt es nicht mehr. Es gibt aber immer noch Public Folder. Und zwar hat, bis jetzt war es so in den Legacy-Versionen von Exchange, dass eine Public Folder Datenbank eine ganz eigene Datenbank war, die nicht Mitglied einer Database Availability Group sein konnte, ihren eigenen Replikationsmechanismus hatte und so weiter. Und um das zu vereinheitlichen, hat man bei Microsoft gesagt, gut, wir schmeißen das weg. Es gibt keine Public Folder Datenbank mehr und wir realisieren dafür diese Public Folder in Mailboxen. Das heißt, was Sie mit Exchange 2013 sehen werden, dass Sie Mailboxen haben, die definiert sind mit Content als Public Folder und davon können Sie viele haben. Deswegen die Frage war, wie groß kann so etwas sein? Ist eigentlich unerheblich, weil mache ich halt 100 Mailboxen, die Public Folder Content haben. Irgendwo wird es wahrscheinlich ein Limit geben, weil jede dieser Mailboxen, die Public Folder Content enthält, enthält immer die komplette Hierarchie von den Public Foldern, um eben dann, wenn ein User draufklickt, auch zu wissen, wo ist der Content überhaupt verfügbar, weil so eine Mailbox mit Public Folder Content nicht den kompletten Content enthält. Also früher war es ja so, meistens, dass der Content von einer Public Folder Datenbank, der auch noch repliziert worden ist in eine zweite Datenbank, de facto, musste nicht so sein, aber de facto den kompletten Public Folder Content hält. Nachdem diese Datenbanken ja sehr groß werden können, 500 GB oder vielleicht auch größer, und das nicht mehr ganz so praktisch ist, wenn das in einer Mailbox wäre, die 500 GB groß wäre, kann ich das aufteilen. Und ich mache dann zum Beispiel 10 Mailboxen mit Public Folder Content, die kleiner sind, also 50 GB jede hat, und in Summe komme ich wieder auf mein Volumen von 500 GB. Der User, das ist das Wichtige dabei, der User merkt daran nichts. Also der User in seinem Outlook, in OWA, also Outlook Web App noch nicht, weil dort gibt es noch keinen Zugriff auf Public Folder, das fehlt leider noch. Aber im Outlook merkt nichts davon, dass im Hintergrund die Public Folder Inhalte eigentlich nicht mehr in einer herkömmlichen Public Folder Datenbank liegen, sondern jetzt in einer Mailbox. Also das Look and Feel ist genau das Gleiche. Die Migration, da gibt es Tools dazu und Skripts, die Microsoft zur Verfügung stellt. Das Wichtigste dabei ist, wenn ich einmal den ganzen Content, in wie vielen Mailboxen auch immer aufgeteilt ich übertragen habe, also hinüberkopiert habe, gibt es irgendwann den Tag X, an dem ich umschalte. Und an diesem Tag X werden dann alle Clients quasi, oder sagen wir mal so die Legacy Exchange Versionen, dazu angehalten, keinen Zugriff mehr auf Public Folder Datenbanken zu erlauben, sondern es ist nur mehr der Zugriff auf Public Folder Mailboxen möglich. Das heißt, es ist wirklich ein Einmalentscheid, den ich treffen muss. Jetzt ist es soweit, ich habe den ganzen Content drüben, schwupps, und ich schalte alle um. ist auch ein Grund dazu, warum ein Grund, warum wirklich alle unter anderem ein Grund dazu, warum alle Exchange Server, Legacy Exchange Server das SP3 haben müssen, weil nur dann wissen die oder können informiert werden über den Zustand, dass sie nicht mehr Zugriff auf Public Folder Datenbanken erlauben sollen. Man kann auch wieder zurücksteigen, indem man den Switch wieder umdreht. Was aber nicht funktioniert, ist eine Replikation oder eine Synchronisation zwischen beiden Welten. Also ich kann nur kopieren von einem bestehenden Public Folder Datenbank in neue Public Folder Mailboxen. Eine Synchronisation zwischen den beiden kann ich nicht aufbauen. Zumindest nicht mit Microsoft-Mitteln. Vielleicht gibt es irgendwann einen Dritthersteller, der das dann irgendwie macht. Ja. Frage, ja? Richtig. Die Frage war, ob das der letzte Schritt sein muss, ist dem nur mit Ja zuzustimmen. Außer ich habe User, die nicht auf Public Folder zugreifen. An und für sich ist es schon so, dass zuerst die Mailboxen der User hinüber migriert werden und wenn ich damit fertig bin, dann die Public Folder. Weil User, deren Mailbox noch auf Exchange 2010 ist oder auf 2007, haben keine Möglichkeit, auf die neue Struktur der Public Folder Mailboxen zuzugreifen. Verwaltung von Koexistenzen. Damit ist gemeint, was geht aus welcher Konsole. Es geht fast alles aus der neuen Konsole. Also auch das, was zum Beispiel Mailboxen betrifft, die noch unter Exchange 2010 laufen. Einzig zum Beispiel so Sachen wie ein Erstellen einer Mailbox auf einem Exchange 2010 Server. Das ist eine Funktion, die mit der neuen Exchange Administration Center nicht funktioniert. Aber Einstellungen zu verändern, Properties oder so, das funktioniert alles aus der neuen Konsole heraus. Umgekehrt ist es auch so, dass wenn Sie Exchange 2010 Konsole öffnen, dann werden Sie dort auch die Exchange 2013 Server sehen. Sie können zum Teil auch Properties dort anschauen. Zum Beispiel Zertifikate auslesen geht nicht. Sonstige Properties über Receive Connect und so weiter, weil das ja oder Send-Konnektoren, weil das ja eher im AT steht und nicht direkt auf diesem Server, das ist sehr wohl auslesbar. Trotzdem ist natürlich zu empfehlen, Ihre Umgebung, sobald Sie eine Migration haben und eine Koexistenz, wenn möglich, alles über die neue Konsole zu machen. Nur ganz kurz zu Office 365. Ich bin jetzt kein Exchange Online-Spezialist, will es auch gar nicht werden, weil ich hoffe, es bleibt noch möglichst lang Exchange Server on-premise, weil sonst habe ich keine Arbeit mehr und ich habe da noch ein paar Jahre zur Pension. Warum ich diese Folie hier aufgelegt habe, ist ein Punkt und nämlich wieder zurückkommend auf Exchange 2003, wenn Sie da in diese Spalte schauen, eine Migration, also die sind eigentlich diese Cutover-Migration und Stage-Migration sind zwei unterschiedliche Arten, wie migriert werden kann Richtung Office 365. Und das ist möglich und wird auch möglich sein ins neue Office 365. Also Exchange 2003, da besteht die Möglichkeit, über Microsoft Tools in die Cloud zu migrieren. On-Premise, wie schon erwähnt, funktioniert nicht. Ich bin eigentlich eh schon drüber. Noch kurz zum Exchange Administration Center, das hat aber die Martina eh auch schon erwähnt. Der große Vorteil ist, dass ich nichts mehr installieren muss auf meinem Client, um ein Exchange-System verwalten zu können. Das geht natürlich dann auch aus dem Internet heraus, weil das alles über Browser funktioniert. Und da ist nur gelistet, welche Browser-Versionen jetzt notwendig sind, auf welchem Betriebssystem unterstützt und so weiter. Überall dort, wo Premium steht, ist natürlich die empfohlene Variante. Aber wie gesagt, die Konsole, ich brauche dazu nichts mehr, de facto außer diesen Browser-Anforderungen muss ich entsprechen und kann somit von jedem beliebigen Device, das einen Browser hat, meine Exchange-Umgebung verwalten. Natürlich damit auch von extern, wobei man das natürlich auch deaktivieren kann und so konfigurieren kann, dass aus dem Internet keine Administration möglich ist. Ich habe das jetzt ein wenig verkürzt, weil du musst dann weg, habe ich gehört. Ich bin dann noch da natürlich, bitte. Die wollen auch nach Hause, ja, weiß ich nicht. Ich bin auf alle Fälle auch nachher noch da, wenn Sie dann noch Fragen haben, im großen Rahmen oder auch im kleinen Rahmen, kommen Sie einfach auf mich zu. Ich weiß, ich habe sehr, sehr viele Funktionalitäten von Exchange 2013 nicht einmal erwähnt, die es da jetzt drinnen gibt, war aber auch nicht die Vorgabe an mich von diesem Thema. Also es sollte nicht einen Überblick geben, was da alles neu gibt. Ich kann Ihnen aber dann danach gerne noch ein paar Kleinigkeiten sagen, wenn Sie Interesse haben. Danke.
Jetzt geht's. Sie haben sich wacker, wacker, wacker geschlagen. Ganz toll. Auch unsere Zuhörer, die online dabei waren, also es waren bis zum Schluss ein ganzer Haufen dabei. Vielen, vielen Dank. Das ist ganz toll. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und es waren sehr viele Informationen für Sie dabei. Ich habe jetzt noch zwei Bitten an Sie. Das eine ist mal, Sie bekommen nach der Veranstaltung ein E-Mail mit dem Hinweis auf die Materialien. Das heißt, Sie können sich auch alles, was Sie heute nicht gehört haben, aus dem Developer-Bereich zum Beispiel, noch nachträglich anschauen. Sie können die Materialien nochmal durchschauen. Sie kriegen alle Unterlagen und es ist dann auch ein Feedback-Boden dabei und da freuen wir uns total, wenn Sie den ausfüllen und zurückschicken. Das hilft uns einfach, dass wir wissen, was wir anders machen können. Dann wissen wir auch, ob es Ihnen gefallen hat und wenn es noch irgendein Feedback gibt, dann schreiben Sie das da rein. Wir lesen das auch wirklich. Ja, und das Zweite ist, wir haben eine ganz, ganz spannende Veranstaltung. Da liegen jetzt draußen noch so Folder auf, die möchte ich Ihnen gerne noch ans Herz legen. Die ist am 12. März in der Hofburg. Was ist das? Das ist der Microsoft Day und hat den Namen New Work City. Und da geht es einfach ganz stark um unsere Lösungen, um die Trends, die wir am Markt haben und wie unsere Lösungen da helfen. Da sind ganz viele Lösungspartner und Trainingspartner von uns dabei. Und wir haben ein Programm für IT-Pros, wir haben ein Programm für Developer, wir haben ein Programm für Entscheider. Da sind hochkarätige Speaker dabei. Das wird ein ganz, ganz spannender Tag in der Hofburg. Und das Gute ist, wenn Sie sich jetzt schon anmelden, am besten gleich heute, kriegen Sie noch den Frühbucherbonus. Also das ist was sicher für Sie sehr interessant ist. Das sind diese Folder, die draußen auch noch liegen. Ja. Das war es dann von meiner Seite. Ich möchte mich im Namen des ganzen Microsoft-Teams ganz herzlich nochmal bei Ihnen bedanken. Wünsche Ihnen eine gute Heimreise. Freue mich, dass Sie da waren und freue mich, wenn wir uns demnächst auch wiedersehen. Alles Gute. Dankeschön.